Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ein weiteres Mal zu einer neuen Folge von Gänsehaut, eurem Lieblingsformat im Pott-Universum rund um Horrorspiele und Horrorgenres. Heute mit einem Thema, das gar nicht so sehr in die Reihe zu passen scheint, aber dann irgendwie doch, und zwar geht es um den Horror des Krieges. Wir, und wer wir ist, erkläre ich auch gleich, wollen uns anschauen, wie der Horror des Krieges in Spielen dargestellt wird. Und ganz wichtig als Einschränkung, es geht heute nicht um Horrorspiele in Weltkriegsszenarien, sondern es geht tatsächlich um Spiele, die den Krieg als Horror inszenieren. Das ist eine kleine, aber feine Unterscheidung, die aber tatsächlich voller interessanter Beobachtungen und Details steckt. Worin genau die bestehen, dazu kommen wir gleich. Erstmal möchte ich noch vorstellen, mit wem ich heute über dieses Thema spreche. Und zwar ist es ein weiteres Mal Nils, Filmwissenschaftler, Filmfan und auch Mensch, der was mit Spielen anfangen kann. Hallo Nils.
Hi Dom, grüß dich. Ja. Das Thema Horror werden wir heute definitiv aber auch noch ein bisschen streifen. Auch das Übernatürliche auch, aber ja, das...
Ganz genau. Wir haben uns nämlich zwei Spiele rausgesucht, wie wir es ja in diesem Format schon als Tradition pflegen. Und diese beiden Spiele, die drehen sich um dieses Thema Horror des Krieges, beleuchten das aber auf ganz, ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, weiter können die gar nicht voneinander entfernt liegen. Zum einen haben wir uns rausgesucht Battlefield 1, der Weltkriegsshooter aus dem Ersten Weltkrieg, oder vielmehr, er dreht sich um den Ersten Weltkrieg und stammt aus dem Jahr 2016. Den schauen wir uns an und wir schauen uns das Spiel Necrovision an aus dem Jahr 2009, das ebenfalls im Ersten Weltkrieg spielt, allerdings tatsächlich das Ganze anreichert, diese Bilder des Krieges, mit einer, ich sag mal ganz vorsichtig, übernatürlichen Note. Und beide Spiele laufen, glaube ich, in erster Linie als Shooter, wenn man so Genre-Klassifizierung anregt, werden aber durch die Art und Weise, wie sie mit diesem Weltkriegssetting umgehen, auf gewisser Weise zu Horrorspielen. Und deswegen ist es interessant genug für uns, das mal näher anzuschauen. Bevor wir aber zu den Spielen gehen und bevor wir auch über Kriegsfilme sprechen, denn auch das gehört zu diesem Thema dazu, wollen wir mal ein paar persönliche Erfahrungen ganz am Anfang austauschen. Und zwar, was war denn unser erster virtueller Krieg, an dem wir teilgenommen haben? Nils, welches Spiel hast du gespielt? Was war deine erste Erfahrung, die dich an diese virtuellen Kriegsführereien herangeführt hat? Weißt du das noch?
Du hast ja die Frage auch schon in der Vorbereitung. Wir arbeiten ja hier immer mit so einem Dokument, wo wir uns auch drin vorbereiten und dann auch mal so Frage-Antwort-Spielchen machen, auch schon reingeschrieben. Und da ich musste erstmal so ein bisschen abstrahieren, weil wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, haben ja fast alle Spiele irgendwas mit Krieg oder mit Konflikten zu tun. Und dann aber so zu abstrahieren und zu überlegen, was war denn eigentlich so das erste wirkliche Kriegsspiel? Also wo auch so Kriegsschauplätze eine Rolle gespielt haben. Und da bin ich bei mir dann halt auf das Spiel Beachhead gekommen aus dem Jahr 1983. Das hatte ich damals auf einer der zahlreichen Datasetten, die ich zu Hause rumliegen hatte, auf dem C64er. Und das war für damalige Verhältnisse wirklich recht abwechslungsreiches Spiel, bei dem man mal ein Schiff an Kanonen vorbei manövrieren müsste, so in der Draufsicht. Ein anderes Mal musste man eine Flotte an Bord einer Flak vor einem Luftangriff schützen oder mal mit einem Panzer an Land sich vorkämpfen. Das war alles recht abwechslungsreich und man saß die meiste Zeit an so Geschützen und schoss dann halt pixelige Flugzeuge vom Himmel. Aber ich kann mich schon daran erinnern, an eine sehr durchaus realistische Klangkulisse auch, ja.
Bevor wir darüber weitersprechen, für die jüngeren Zuhörer hier, die vielleicht gerade an den Kopfhörern dranhängen, erklär doch mal noch mal ganz kurz genauer, wie das Spiel eigentlich aussah. Du hast schon von Pixeln gesprochen, aber ich glaube, so wie du es beschrieben hast, könnte man sich, glaube ich, auch automatisch denken, okay, krass, das sieht bestimmt super toll aus und da werden total krasse Kriegsszenen gezeigt und dann geht auch mal beim Hören schnell unter, dass du das Jahr 1983 erwähnt hast. Kannst du vielleicht noch mal kurz uns vor Augen führen, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wir reden hier also wirklich dann von Spielszenen, die so dann ja so zwei, drei Farbpaletten haben. Also es gab zum Beispiel, es gibt so eine Szene, wo du halt diese Flotte beschützen musst an Bord von einer Flak. Das sind dann einfach diese Flak, das sind einfach so pixelige weiße Flecken, die dann im Gesamten dann halt so eine Art Geschütz ergeben und am Himmel, der Rest des Bildschirms ist halt ganz blau, tauchen dann halt aus der Ferne dann in schwarz oder auch in weiß dann halt diese pixeligen Flugzeuge auf. Das ist alles, also aus heutiger Sicht sieht das eher abstrakt aus. Da muss man halt schon ein bisschen sich das Bild anschauen und zu überlegen, was sehe ich da eigentlich? Aber damals war das sehr realistisch, hat es auf mich gewirkt, ja.
Hatte ich das auch so richtig? Also ich habe mir es jetzt auch mal angeguckt in der Vorbereitung und da gibt es einige Spielabschnitte, da schaust du wie auf einen riesengroßen Krater, der gefüllt ist mit diesem Wasser, schaust du da drauf und dann siehst du so einen Umriss, den man tatsächlich als Schiff erkennen kann und auch so ganz viele so farbige Würste, die sich dann über dieses Meer die da so drüber sausen. Yeah. Und das ist schon, also man braucht schon die Fantasie eines Kindes aus dem Jahr 1983, um sofort zu registrieren, okay, krass, hier ist gerade eine heftige Schlacht am Dampfen. Kannst du dich denn noch erinnern, war das damals für dich wirklich, also saßt du mit wie sagt man, fingerweißen Knöcheln vor dem Monitor und dachtest, oh mein Gott, ich spiele hier gerade wirklich Krieg. Wie war die damals die Wirkung dann für dich?
Also das war im zweiten Teil nochmal heftiger, weil du hast halt im ersten hast du größtenteils halt irgendwelche hinter Geschützen gesessen oder hast Fahrzeuge irgendwie gesteuert und im zweiten Teil, da hast du dann mehr weiche Ziele vor dir, das heißt, du musst dann also auf Menschen schießen dann und da kann ich mich noch erinnern, da gab es dann auch sowas wie Sprachausgabe, sofern das damals auf dem C64 dann natürlich auch dann möglich war oder überhaupt nach einer Sprache klang und das hatte mich dann nochmal auch so, jetzt, ich will nicht sagen verstört, aber das fand ich dann doch noch ein bisschen krasser, weil du halt, das waren halt nicht nur irgendwelche Fahrzeuge, die du da rumkommandiert hast, sondern da hast du halt auch gegen Menschen geschossen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das hatte durchaus noch mehr Wirkung auf mich auch.
Die Wirkung, die du da beschreibst, erinnert mich auch daran an mein erstes Kriegsspiel, an das ich mich wirklich erinnern kann, ganz bewusst erinnern kann. Ich habe versucht, den Namen herauszufinden, aber es ist mir nicht gelungen. Vielleicht ist ja jemand dort draußen ein findiger Hörer oder Hörerin und weiß sofort, was ich meine. Es war auf jeden Fall, also es muss erschienen sein, spätestens 1994, 1995, weil ich kann mich erinnern, ich war nicht älter als 6 Jahre, als ich das gespielt habe und es muss irgendwann bis dahin erschienen sein und es war, wenn ich mich richtig erinnere, es war ein Vietnam-Shooter. Das heißt, man hatte einen Bildausschnitt, der langsam von rechts nach links lustigerweise gescrollt ist. Und dann, man blickte da auf so eine Dschungellandschaft. Und dann guckte da manchmal so ein Soldat raus oder so ein Vietcong eben oder irgendwelche anderen oder Geschütze waren plötzlich zu sehen. Und du musstest mit der Maus, das quasi so ein Zielvisier war, auf diese Bewegung draufklicken, damit du den Gegner quasi erschießt. Und wenn du nicht schnell genug bist, verlierst du Leben und dann bist du tot. Und ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel heißt, in dem du diese feindlichen Soldaten zu Tode klicken musst quasi, aber ich weiß noch, dass das damals was ganz, ganz Besonderes für mich war, aber auch besonders im Sinne von bedrückend, weil nicht so sehr wegen des Spiels, das auch da relativ farbenfroh war, also der Dschungel war sehr grün und da waren viele Blumen und Pflanzen, also es kam mir nicht vor irgendwie als ein besonders tristes Spiel, aber es war so anders als die Sachen, die ich zu dem Zeitpunkt sonst gespielt hatte, auch vor allem mit meinem Vater gemeinsam, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich ganz viele so Point-and-Click-Adventures gespielt. Also so die ganzen Sierra-Adventures, die LucasArts-Adventures. Und dann plötzlich so ein Spiel zu haben, in dem du mit dem Mauszeiger auf Figuren draufklickst und die sterben dann, manchmal auch mit einer Animation und natürlich immer mit so einem super, super schlecht mit einem Todesschrei einer super schlechten Qualität. Das war schon ein komisches Gefühl, aber das war so das erste Kriegsspiel, an das ich mich wirklich zurückerinnern kann.
Und jetzt, wenn du noch weiter überlegst, jetzt was ist bei dir hängen geblieben, jetzt nicht nur als erstes in einem Kriegsspiel, sondern so von Kriegsszenen in Spielen allgemein aus der Vergangenheit? Wo du sagen würdest, so, das ist bei mir richtig hängen geblieben, so auch als ein krasses Spielerlebnis?
Also ich erinnere mich an ganz viele Szenen aus dem ersten Call of Duty, 2003 ist das erschienen. Das ist ja so eines der bekanntesten Kriegsspiele, sage ich mal. Und auch da wieder spannend übrigens, wie wir beide auch in unserer Vorbereitung automatisch zum Shooter-Genre hingegangen sind und auch automatisch zu so Weltkriegssettings oder zu so moderneren Kriegen. Denn wenn du überlegst, ein Age of Empires ist im Grunde ja auch ein Kriegsspiel. Das thematisiert einen Konflikt, aber das nehmen wir natürlich ganz anders wahr, weil das Genre ein anderes ist. Aber das ist eine andere Diskussion, da wollen wir ja gar nicht hin. Tatsächlich das erste Call of Duty, da gibt es eine ganze Reihe von Szenen, die mir schon damals als krass vorkamen. Vor allem waren es so Momente, also wer das Spiel jetzt nicht kennt oder nicht selber gespielt hat, da erkundet man als eine Reihe von verschiedenen Soldaten, mal Amerikaner, mal Briten, mal Russen, unterschiedliche Szenarien des Krieges, unterschiedliche Orte des Zweiten Weltkriegs, mal ist es Stalingrad, mal ist es die französische Schauplätze. Und da gab es immer wieder Szenen, in denen ich beobachtet habe, wie NPC-Soldaten andere NPCs aus dem Schussfeld holen. Und da gibt es eine Szene in diesem Spiel, da bist du irgendwo in der Bretagne unterwegs oder so, als ein amerikanischer Soldat, Teil eines Squads und du kämpfst dich da gerade so durch deutsche Schützengräben und dann rennt einer deiner Mitstreiter, also alles NPCs, geskriptet natürlich, raus über den Schützengraben aufs offene Feld, wird dort von einem Maschinengewehr der Deutschen erfasst und wird niedergeschossen. Und dann entbrennt ganz kurz eine Diskussion unter deinen Mitsoldaten und einer stürmt auch raus und sagt, ich hol ihn. Und deine Aufgabe ist es jetzt gemeinsam mit deinen anderen Squad-Mitgliedern, die deutschen Soldaten ja zu bekämpfen und unter Dauerfeuer zu halten, damit dein Freund quasi diesen angeschossenen Kameraden retten kann.
Ja.
Und das Spannende an diesem Bild oder an dieser Szene ist, dass sie, also ob es dir jetzt, also dir kann es gelingen, dass du genug Dauerfeuer rausknallst, damit dein Kumpel da diesen Kameraden retten kann. Wenn du es nicht schaffst, dann wird er tatsächlich auch mit diesem Kameraden auf dem Rücken niedergeschossen und ist dann tot. Aber was das Krasse daran ist, es hat überhaupt keine Konsequenz. Also es ist völlig egal, ob der es schafft, der wird dann später sich um seine Wunden kümmern, aber für dein Spielerlebnis, für dein Abenteuer ist es völlig unerheblich. Yeah. Und gerade deswegen fand ich das so krass, weil du hast da die Möglichkeit, zwei Menschenleben zu retten, aber im Kosmos dieses Krieges ist das völlig egal. Und also ich meine, was damals wahrscheinlich war, wir haben keine Ressourcen, um daraus irgendwie eine Quest oder sowas zu machen oder irgendwie daraus noch eine Konsequenz zu basteln, hat durch diese reduzierte Implementierung für mich eine viel krassere Wirkung gehabt, weil es im Grunde egal war.
Ja.
Und das war eine krasse Szene für mich.
Ja, aber es hat ja dann auch in dem Moment trotzdem auch funktioniert. Also auch wenn es jetzt keine weiteren Konsequenzen gehabt hat, in dem Augenblick hat es halt funktioniert. Und ich musste auch ein bisschen nochmal in die eigene Spielvergangenheit auch gehen. Und ich habe mich vor allen Dingen an den werden sich ja auch einige kennen oder würden sich ja auch einige anführen als einen richtig guten Kriegsmoment in einem Videospiel. Das ist nämlich der Sturm auf die Normandie in Medal of Honor Allied Assault, ein Jahr zuvor erschienen, vor Call of Duty, im Jahr 2002. Das ist mir vor allen Dingen in Erinnerung geblieben. Auch gerade diese Szene, dieser Normandie-Level, ist stark inspiriert halt von Spielbergs James Ryan. Und da man musste halt auch, ähnlich wie im Film, musste man als Spieler erstmal von Deckung zu Deckung sich nach vorne kämpfen, bis zu den deutschen Bunkeranlagen. Und da muss man sich dann auch erstmal den Zugriff verschaffen durch diese Bangalores, das sind so rohrartige Bomben, mit denen man halt dann einfach da sich einen Zugang dann freisprengt und dann gibt's halt dann Showdown mit den Deutschen dann in deren Bunkeranlage. Also ein sehr abwechslungsreicher Level auch und das Ganze, also ich kann mich nur erinnern, wie ich das auch mit Kopfhörern aufgespielt habe am PC und dann, das verliert sich dann in so einem akustischen Wirrwarr aus Schreien und Detonationen und du hast diese totale Reizüberflutung, so von links und rechts fallen irgendwie so sterbende Kameraden ins Bild oder man sieht dann auch mal so abgetrennte Gliedmaßen und der Sand spritzt einem ins Gesicht und also da kann ich mich noch sehr bewusst dran erinnern, das war so eine Szene, wo, also Krieg wird ja echt zu so einer Welt aus Chaos, Blut und Blei.
Und Horror eben, denn all diese Szenen, die wir beschrieben haben, die haben auf uns, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber eine Wirkung gehabt, die man mit Horrorspielen vergleichen kann. Also man ist erschrocken, man hat Angst, man zeigt körperliche Reaktionen, die man sonst bei Horrorspielen zeigt und das kommt ja nicht von ungefähr und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Es gibt noch ein anderes Spiel, das führe ich später, habe ich auch schon angekündigt, näher aus, und zwar Battlefield 1. Das ist ein Spiel, das ist 2016 erschienen, das spiele ich immer noch regelmäßig und auch gerne, auch wenn das irgendwie komisch klingt in dem Kontext, aber dazu später mehr. Und bei dem Spiel ist mir wieder aufgefallen, wie oft dieses Spiel im Multiplayer vor allem aus Kriegsfilmen zitiert. Also wie oft es da Momente gibt, in denen ich mir denke, das kenne ich doch irgendwoher, aber es hat trotzdem eine Wirkung auf mich, die eben vergleichbar ist mit der Wirkung eines Horrorspiels. Und deswegen, bevor wir zu den Spielen jetzt wirklich weitergehen, wollen wir mal einen ganz kleinen Exkurs wagen zu den Kriegsfilmen und vor allem mal darüber sprechen, wie kommt eigentlich oder wie kam eigentlich der Krieg in den Film und wie kam auch der Horror des Krieges in den Film. Und da kann uns natürlich Nils eine ganze Reihe von sehr klugen Dingen erzählen.
Also ja, wie du schon sagst, also der Film hat auch durchaus die Art und Weise, wie wir sowas auch wahrnehmen, in Spielen auch stark beeinflusst. Und dann entstehen natürlich auch direkt Brücken zum Film. Wenn man bestimmte Szenen in Spielen erlebt, dann denkt man so, ach, das ist ja wie in dem und dem Film. Und wenn man jetzt natürlich, der Krieg ist nicht nur im Film, sondern halt in der Menschheitsgeschichte ein elementarer Bestandteil, wenn man sich das Ganze mal ein bisschen genauer betrachtet. Also wo Gesellschaften und Kulturen entstehen, da entsteht dann natürlich auch ein Nährboden für Konflikte mit anderen Gruppierungen und so weiter. Und so ist es halt nicht verwunderlich, dass der Krieg seit Anbeginn an also immer ein Bestandteil und ein großes Thema der Kunst war. Also er ist in Sagen, Mythen und Romanen die Grundlage für die größten Erzählungen und die Menschen jetzt je hervorgebracht haben. Und der Krieg hat unterschiedliche Blüten auch in der Malerei schon getragen. Die Fotografie war von Anbeginn eigentlich daran sehr interessiert und auch dann von fasziniert, so kriegerische Handlungen zu dokumentieren auf Fotos. Und so verwundert es auch nicht, dass der Film dieses Verlangen dann halt weitergeführt hat und auch schon sehr früh den Krieg auch thematisiert hat. Und zu Beginn waren das auch durchaus so dokumentarische Ansätze. Man hat dann auch die Kameras dann auch im Ersten Weltkrieg eingesetzt, hat auch dann da das Kriegsgeschehen auch eingefangen mit Kameras. Und das sollte aber dann erst ein paar Jahre später, sollte der Regisseur D.W. Griffiths, das ist ein Name, den vielleicht auch schon einige gehört haben, der hat bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Gräuel des Ersten Weltkrieges in aufwendig inszenierten, aber halt fiktiven Handlungen auf die Leinwand gebracht. Und er sollte dann mit dem Film Birth of a Nation, da ging es halt um den amerikanischen Bürgerkrieg aus dem Jahr 1915, da sollte der nicht nur Standards in Sachen filmisches Erzählen, also wie arbeite ich eigentlich mit der Montage und welche Bilder setze ich an welche Bilder, um überhaupt eine Geschichte zu erzählen, sondern auch in Sachen Gewaltdarstellung von kriegerischen Handlungen hat er auch Maßstäbe damals gesetzt. Und heutzutage betrachtet man eigentlich Kriegsfilme durchaus als ein eigenes Genre, das sowohl die psychischen als auch die physischen Auswirkungen des Krieges halt zeigt. Also wenn wir jetzt mal über die psychischen Auswirkungen sprechen, da würden mir jetzt dann Filme wie Jacob's Ladder oder auch Der schmale Grat einfallen, der sich ja auch auf so eine ja religiös-philosophische Art und Weise auch mit dem Thema Krieg auseinandersetzt. Und die physischen Auswirkungen des Krieges, da fällt mir vor allen Dingen natürlich Der Soldat James Ryan ein, wo halt auch sehr drastisch die Auflösung des Körpers auch gezeigt wird und auch durchaus auch zelebriert wird auch. Oder auch das Eiserne Kreuz. Und interessant finde ich auch, das ist auch was man in Spielen immer wieder findet, der Kriegsfilm greift gerne narrative und visuelle Stilelemente anderer Genres auf. Also du findest immer wieder so Elemente aus Abenteuer- und Actionfilmen, zum Beispiel Rambo, auch in Kriegsfilmen.
Ich finde es spannend daran, eigentlich ist der Kriegsfilm so nah dran am Horrorfilm, weil er sich natürlicherweise um ein Thema dreht, das einfach grausam ist, dass das Horrorbilder zeigt, außer man ist in diesem besonderen Genre der Propagandafilme, wo sowas ja dann ausgeblendet wird und wo mehr der Triumph in den Vordergrund gerückt wird, als eben die Leiden des Krieges. Aber natürlicherweise ist ja eigentlich der Kriegsfilm sehr nah am Horrorfilm, allein schon durch diese Thematik, weil es um Dinge geht, die eben auch in Horrorfilmen vielleicht stilisierter gezeigt werden. Also, wie du gesagt hast, die Auflösung des menschlichen Körpers, die Angst, der Kampf ums Überleben, all diese Dinge kennen wir auch aus Horrorfilmen. Gibt es denn trotzdem für dich jetzt als jemand, der sich mit dem Genre schon viel beschäftigt hat, ein Kriegsfilm, der auch den Horror des Krieges besonders da zeigt, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Gibt es da einen Titel, der dir da einfällt?
Ja, ich habe also im Rahmen meines Filmwissenschaftsstudiums habe ich einen Film gesehen, den ich mir damals, ich hatte die Möglichkeit, mir Filme halt in der Mediathek zu beziehen, einfach interessante Filme, die auch fürs Studium relevant waren. Und da war der Film Komm und Sieh aus Russland aus dem Jahr 1985 dabei. Der zeigt den Zweiten Weltkrieg so als einen sehr surreal anmutenden Albtraum aus Dreck und Blut. Und der Film erzählt aus der Perspektive von einem russischen Jugendlichen, der sich halt den Partisanen anschließt und Zeuge der Gräueltaten der Wehrmacht und SS wird. Und der Film macht sehr deutlich, dass es halt im Krieg halt keine Gewinner gibt und dass Täter halt zu Opfern werden und umgekehrt. Und am Ende bleibt dann eigentlich nur körperliches und seelisches Leid zurück. Und das hat mich sehr beeindruckt, der Film damals. Ich hatte ich kannte zu dem Zeitpunkt halt dann eher so die gängigen Kriegsfilme wie Apocalypse Now oder auch Platoon. Und das war so, ich glaube, der erste Kriegsfilm aus Russland, den ich mal gesehen hatte. Und das hat mich auch sehr beeindruckt.
Ich habe den Film nie gesehen, aber die Beschreibung, die du da angebracht hast, die hat mich schon direkt mein Interesse geweckt und sie erinnert mich auch an der Wirkung, die du da gerade beschrieben hast, an zwei Filme aus meiner Kindheit, die ich in meiner Kindheit gesehen oder mitbekommen habe, und zwar zum einen Im Westen nichts Neues. Der Klassiker, der sich dreht um diese Gruppe von deutschen Jugendlichen, die eben im Ersten Weltkrieg an die Westfront müssen und dort kämpfen müssen, und man verfolgt dann quasi deren Weg von der Schule bis in die Schützengräben und auch wieder da raus mit. Und dieser Film zieht ja ganz, ganz viel Faszination, aber eben auch ganz, ganz viel Horror und Gruselbilder aus diesem schlimmen Weltkriegsalltag, den die da durchleben müssen und was die da, ja, welchen Bildern sie da ausgesetzt werden. Und ganz ähnlich auch ein zweiter Film ebenfalls, der auch schon älter ist, den ich in meiner Kindheit so wahrgenommen habe, und zwar der Film Hunde wollt ihr ewig leben. Ein Film, und da musst du jetzt einspringen, wenn ich was Falsches sage, ein Film, der sich dreht um eine deutsche Gruppe, die in Stalingrad kämpft und die dort auch um ihr Leben kämpft. Das ist richtig, ne?
Genau.
Das habe ich richtig wiedergegeben. So, genau, ja. Im Grunde, mehr kann ich zu diesem Film auch gar nicht sagen, denn ich habe den nur sehr fragmentiert als Kind gesehen, aber ich weiß noch, ich habe den damals mit meinem Vater gesehen und auch da wieder ähnlich wie bei diesem Vietnam-Spiel, das ich vorhin mal beschrieben habe, da war so eine ganz andere Stimmung im Raum, als man das angeguckt hat. Vor allem, ich meine, wenn man überlegt, also mein Vater hat natürlich nicht im Zweiten Weltkrieg gekämpft, aber sein Vater. Und dadurch hatte das Ganze nochmal ein ganz anderes Geschmäckle, wenn du solche Filme guckst, die quasi von einer Generation erzählen, die für meinen Vater die Elterngeneration war. Und das war schon, da war das auch viel dieses Drumherum, so dieses, man schaut jetzt was wirklich Gewichtiges. Und das ist auch so eine Wirkung, die auch eines der beiden Spiele auf mich hatte, Battlefield 1 nämlich, zu dem wir gleich kommen werden. Einen Film möchte ich noch ansprechen, der mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist und der im Zuge unserer Vorbereitung dem roten Stift zum Opfer gefallen ist, aber den ich doch jetzt nochmal rauskram, und zwar Enemy at the Gates, ein Film, der, also aus dem Jahr 2001, der, glaube ich, von vielen Menschen gar nicht als so bedrückenden Kriegsfilm wahrgenommen wird, der den Horror des Krieges zeigt, weil da wird auch so eine Liebesgeschichte erzählt, die so ein bisschen fehl am Platz erscheint. Da geht es um diesen russischen Meisterschützen oder Scharfschützen, irgendwas, den Namen habe ich vergessen, der auch tatsächlich im historischen Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und auch scheinbar ein sehr erfolgreicher Scharfschütze war, aber der wird dort stilisiert fast zu einem, also einem propagandistischen Kriegshelden, der da in einem tödlichen Duell gegen einen deutschen Scharfschützen dann antritt. Eigentlich so, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das viele Menschen als fast schon trashig empfinden, weil es eben so Hollywood ist irgendwie, aber ich erinnere mich noch, als ich den gesehen habe, dass ich das sehr, sehr bedrückend fand und auch mir sehr viele Horrorvorstellungen in den Kopf gehämmert hat, denn diese Duelle zwischen den beiden, also diese Scharfschützenduelle in diesen Häuserruinen, die sind wirklich spannend und du merkst jederzeit, es geht um Leben und Tod, und dieser Horror, der hat für mich diesen Film ins Gedächtnis gehämmert.
Ja, also der war für mich war der eher so in Erinnerung noch als ein, das war ein unterhaltsamer Actionfilm mit einem Kriegsszenario. Deswegen war ich weiß nicht, geschockt, aber habe mir gedacht, so, okay, das wäre jetzt nicht der erste Film, der mir jetzt da zu dem Thema so eigentlich einfallen würde. Aber ich habe den eigentlich jetzt auch nicht als schlechten Film oder so in Erinnerung. Aber ja.
Ja, gute Brücke übrigens, ein Actionfilm wie hast du es gesagt? Ein Actionfilm mit Weltkriegssetting,
genau,
so hast
genau,
du das gesagt, ne? Ja. Das ist eine gute Brücke, denn ich glaube, das erste Spiel, das wir jetzt besprechen werden im Rahmen dieses Themas Horror des Krieges, das wird von vielen Menschen auch genauso wahrgenommen, nämlich Battlefield 1 aus dem Jahr 2016 ist, glaube ich, für die überwiegende Mehrzahl der Spielerinnen und Spieler ein Actionspiel mit Weltkriegssetting, und man kann das auch gar nicht verdenken. Also es gibt zwar eine Kampagne, die, finde ich, relativ gelungen ist, die viele, viele einzelne Episoden aus dem Ersten Weltkrieg erzählt, aber wir wollen nun vor allem über den Multiplayer sprechen, und im Multiplayer ist das eigentlich ein ganz klassischer Shooter mit klassischen Spielmodi, also Eroberungsmodus, dann so ein Durchbrechenmodus, in dem man verschiedene, ja, taktischen Ziele einnehmen und erobern bzw. verteidigen muss, und all diese Kämpfe spielen an berühmten Schauplätzen des Ersten Weltkrieges, also von Verdun bis nach Nordafrika, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Schauplätze, auch Italien. Und für viele Menschen ist das, glaube ich, einfach nur ein Actionspiel, das eben in einem Weltkriegsschauplatz spielt. Aber es gibt einen besonderen Modus, beziehungsweise eine Möglichkeit, sich dieses Spiel zu einem ganz besonderen Spiel zu machen. Und zwar erlaubt Battlefield 1, dass man in den Menüs alle HUD-Einblendungen, also von der Lebensanzeige bis zum Kompass, bis zur Minimap, Munitionsanzeige, Fadenkreuz, all das kann man ausblenden und hat am Ende ein Spiel, in dem man tatsächlich komplett ohne Einblendung spielt. Also das heißt, man erkennt nicht mehr sofort, wer ist Freund und Feind, man muss sich an Uniform orientieren, man weiß nicht, wo ist das nächste Missionsziel, man muss sich an dem Leveldesign, aber auch so ein bisschen an den Bewegungen der anderen Soldaten orientieren. Und man muss tatsächlich mit Kimme und Korn zielen, wenn man sonst einfach nicht weiß, wohin man schießt. Und dieser Modus übt auf die Battlefield-Community, übrigens gibt es diesen Modus auch für den zweiten Teil, also für den Nachfolger, für Battlefield 5, Dieser Modus übt auf die Community eine ganz, ganz große Faszination aus. Es gibt ganz viele YouTuber, die machen daraus richtige Kriegsfilme fast schon, in denen so Let's Plays aufgenommen werden, auch ohne Gameplay-Kommentar, in denen dann einfach nur gezeigt wird, wie diese Kämpfe aussehen. Und in Verbundenheit mit diesem extrem realistischen, mit dieser extrem realistischen Grafik-Engine sieht das wirklich extrem, extrem, extrem bedrückend und schrecklich aus. Dieses Spiel fasst durch diesen No-HUD-Modus diesen Horror des Krieges auf eine Art und Weise zusammen, wie man es, finde ich, momentan in keinem modernen Shooter sonst zu sehen bekommt.
Ja, das ist auch der Tatsache auch geschuldet, dass halt einfach Battlefield auch jetzt schon, ich meine, dafür ist die Reihe natürlich auch bekannt, einen unglaublich hohen Detailgrad halt auch hat. Also natürlich nicht alles ist da jetzt wirklich realistisch. Ich bin jetzt aber auch kein Kriegshistoriker, um das jetzt genau zu belegen, aber einfach so von den Details, so Dinge wie, du legst dich in den Dreck, dann ist die Waffe dreckig, dein Ärmel ist dreckig und so weiter. Und das gepaart mit den Schauplätzen, wie du ja schon sagtest, nämlich, also wir reden hier über brennende Bunkeranlagen, brennende Felder, wo dann auch irgendwelche Tierkadaver rumliegen. Und das ist einfach gepaart mit diesem hohen Detailgrad, ist das ein sehr immersives Erlebnis. Ich finde, es ist eigentlich so ein bisschen so eine Weiterführung von diesem Normandie-Level, den ich eingangs erwähnt habe, weil es einfach halt nochmal so eine technisch deutlich verbesserte Variante des Ganzen darstellt und du noch mehr ja audiovisuelle Reize hast, die da auf einen niederprasseln und das halt wirklich zu einem Kriegserlebnis schon fast machen. Also ich war selber nie im Krieg, aber ungefähr so stelle ich mir das vor auch dann, ja.
Ja, und das ist, glaube ich, auch genau die Absicht, die dahinter steckt, dieses extreme Realismus gelöt. Es gibt auch so ein paar Making-of-Videos, die zum Beispiel zeigen, wie die Entwickler das Sounddesign aufgenommen haben, also vor allem, was zum Beispiel auch die Schreie der Soldaten angeht, wo sie dann extra Leute irgendwie ins Tonstudio gekarrt haben und die mussten dann vorher Liegestützen machen und Kniebeugen, damit sie außer Atem sind. Und dann wurde ihnen gesagt, hier schrei um dein Leben. Und dann schreien die eben, und wer mal Battlefield 1 gespielt hat, der vergisst auch diese Schreie erstmal nicht, beziehungsweise die fallen einfach deutlich auf, weil da schreien wirklich Menschen und die rufen nach ihrer Mutter und die rufen nach Kameraden, aber alles nicht geskriptet im Sinne von, die drücken irgendwie einen Knopf, wenn sie wiederbelebt werden wollen, wie im Nachfolgerspiel, sondern das passiert automatisch, wenn sie angeschossen werden oder wenn sie den Sturmangriff mit dem Bajonett irgendwie anführen. Dann fangen die an, diese Dinge zu rufen. Und all das ist so der Rahmen für diese Horrorbilder, die in diesem Krieg dann stattfinden, in diesem virtuellen Krieg. Also wenn man eine Multiplayer-Runde spielt, auch gar nicht mal so sehr vielleicht in diesem No-HUD-Modus, sondern auch mit ganz normal eingeschalteten Menüfunktionen, selbst dann kommt es immer wieder zu Szenen, die sich einfach einem einbrennen. Also so vom Kampf im Schützengraben, wo du Leute mit dem Bajonett angreifst, bis hin zu, dass du irgendwie Gasgranaten wirfst und damit einen Bunker ausräucherst und dann hörst du die Leute husten und schreien und rausrennen und sterben. Und das ist eine Inszenierung des Horror des Krieges, der so realistisch ist, dass zur Ankündigung des Spiels auf der E3, nachdem dieser Trailer gezeigt wurde, in dem man auch sieht, wie Giftgasgranaten geworfen werden, dass da vorübergehend tatsächlich auch einige Artikel erschienen sind, die gesagt haben, geht der Krieg hier zu weit? Also geht der virtuelle Krieg hier zu weit, wenn sie sowas zeigen?
Es ist ja schon, ich finde, es geht dann auch schon teilweise auch wirklich ins Hyperrealistische auch über. Das, was du meintest, diese Szene mit dem Bajonett zum Beispiel, wenn du mit dem Bajonett jemanden abstichst oder in den Reihen rennst, du hast dann so ein Matschgeräusch und du hörst auch wirklich noch, wie dann die Klinge noch gedreht wird und so Sachen. Und das sind halt auch, wie du meinst, wie du schon sagtest, halt alles so Dinge, die sich einem wirklich auch einbrennen auch. Und man darf dabei natürlich auch nicht vergessen, ich meine, das wäre ja nun wirklich der erste, ja, quasi industrielle Konflikt oder wirkliche Krieg, wo halt auch einfach also ein Material verballert wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht das Ganze natürlich dann auch nochmal umso intensiver auch, finde ich.
Es ist auch, es gibt zum Beispiel eine Map in Battlefield 1, die mir da ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, und zwar Verdun. Der berühmte Schauplatz da im Ersten Weltkrieg, der dort eine eigene Multiplayer-Karte bekommen hat. Und das ist eine Karte, die ist wirklich, also in sich schon so dramatisch und schon so, also die perfekte Schaubühne für ganz furchtbare Spielszenen. Du beginnst, also diese Karte ist in einem Modus so angeordnet, dass die deutschen Soldaten aus einem Wald herausbrechen, an einem Hügel gelegen, dann stürmen die ein kleines Dörfchen, dann kommen diese berühmten Schützengräben, in die sie sich reinstürzen und danach erobern sie einen weiteren Hang, wo sie einen Waldhang nach oben stürmen müssen. Und diese Dramatik dieses Levels ist schon so, dass du wirklich also du dieses Gefühl, wenn du als Deutscher dann spielst und dann herausbrichst aus diesem Wald und dich auf dieses Dorf ergießt und dann in diesen Schützengräben kämpfst, alleine diese Dramatik ist so krass und geht so an die Nieren, weil das so Bilder sind, auch da brennt dann alles und alles ist matschig und verregnet und alles sieht kaputt aus und dann gibt's da auch so eine Kathedrale, die völlig zerbombt ist. Allein das sind Bilder, die mich so mitgenommen haben und die mich auch die jetzt nachhaltig auch über diesen Krieg ganz anders nachdenken lassen, weil das mir Szenen gezeigt haben, die mir ein Geschichtsbuch beispielsweise niemals nahe bringen könnten. Also ein Abtauchen in diesen Horror des Krieges, der mich da ganz gewaltig mitgenommen hat.
Und es ist ja trotzdem so, dass man dann, also man würde das ja nicht spielen, wenn es eigentlich trotzdem irgendwie ein bisschen unterhält. Und jetzt gerade was diesen Moment, den du meinst, auch dieses, wenn dieses Hochstürmen, ich spiele jetzt Battlefield auch schon seit ein paar Jahren, auch schon diverse Teile auch. Und es gibt so Momente in den Spielen, das liebe ich auch jetzt gerade in diesen Weltkriegsshootern, so pervers das jetzt klingt, aber so Momente, wenn du mit deinem Squad oder mit deinen Kollegen halt irgendwie über so einen Hügel läufst und du stürmst gerade auf ein Ziel zu. Und das ist einfach, Battlefield hat dann auch, vielleicht dann kommt noch ein bisschen dazu, dieser Gemeinschaftsfaktor, dass du halt, das Spiel ist ein bisschen mehr darauf ausgelegt, dass du halt gemeinsam bestimmte Ziele erfüllst halt auch. Und ich finde, dass ein gutes Battlefield oder auch ein gutes Kriegsspiel muss es trotzdem hinbekommen, dass ich ja Spaß dabei habe, wenn ich das spiele. Oder ist es bei dir schon so, dass du sagen würdest, so, also das ist mir so realistisch, da kann ich keinen Spaß dran haben an sowas, an so einem Spiel oder an so einem Multiplayer?
Also das ist echt eine spannende Frage. Und du sagst ja ganz richtig, es muss ja, also das Spiel wird ja nicht verkauft, um Leute zu schockieren, im Sinne von so furchtbar war Krieg, sondern das Verkaufsargument ist ja, wir zeigen Krieg so realistisch, wie nirgendwo anders. Aber es soll trotzdem Spaß machen. Und dieses Spaßding funktioniert ja auf einer spielmechanischen Ebene wie in jedem anderen Spiel auch. Du hast so ein befriedigendes Ping-Geräusch, wenn du jemanden erschießt. Du kannst Punkte erobern, du kriegst Punkte für alles Mögliche. Also diese spielmechanischen Lockmittel sind alle da, wie in den anderen Spielen auch. Aber ich habe bei mir spannenderweise gemerkt, das reicht nicht, um mich so richtig daran zu gewöhnen. Also ich spiele dieses Spiel immer noch gerne, weil ich eben diese Atmosphäre so unglaublich finde. Aber ich habe die ganze Zeit nicht hinbekommen, mich daran zu gewöhnen, im Sinne von diesen Horror, der von diesem Spiel so inszeniert wird, zu akzeptieren oder mich zu daran gewöhnen. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja so oft Spiele, da denkst du am Anfang, mein Gott, wie krass ist das? Und dann gewöhnst du dich dran und dann am Ende merkst du, wie du so ein kleines bisschen abgestumpft bist, wie du so ein bisschen mehr jetzt in Zukunft verträgst. So. Also ich sehe das auch ganz oft, wenn ich mit Freunden irgendwie, wenn Freunde zu Besuch sind und ich zeige denen irgendein Spiel, das kann auch nur ein Dark Souls sein, und ich zeige denen dann, wie man da mit total komischen Bewegungen da irgendwelche Skelette umhaut. Das schockiert manche von denen, und das sind jetzt keine Leute, die irgendwie unterm Stein leben, aber sowas in einem Spiel zu sehen, ist für Menschen, die dazu keine Berührungspunkte haben, immer wieder schockierend. Und das sind Momente, in denen ich merke, wie abgestumpft ich quasi schon bin, weil ich das eben schon jahrelang so spiele und kenne. Aber Battlefield 1 ist so ein Fall, dieser Horror, den ich da sehe, der lässt mich auch nachhaltig nicht los, und ich kann das Spiel auch nicht stundenlang spielen. Also irgendwann ist das so anstrengend und so belastend, dass ich dann aufhören
ja,
muss.
Aber das ist auch was, es ist ja trotzdem was wir vielleicht auch noch später und auch noch, oder vielleicht in den nächsten paar Minuten dann auch nochmal ergründen werden. Es ist ja, also irgendwie ist ja das auch, wenn ich dir jetzt so zuhöre, es ist ja eine gewisse Anziehungskraft irgendwie vorhanden dann auch davon. Und ich würde auch, müsste lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, also das auf mich übt so etwas was Faszinierendes aus. Also ich habe mich zum Beispiel auch, als das neue Battlefield angekündigt wurde, auch mit einem Setting als des Zweiten Weltkriegs, da habe ich mir schon gedacht, oh, das ist eigentlich auch mal, hätte ich auch nie träumen lassen, dass ich das mal sage, aber mal ein Setting, was ich auch mal gerne mal wieder spiele, auch wenn es jetzt um die Jahrtausendwende einfach total ausgelutschtes Subgenre der Shooter war, aber mittlerweile war es dann halt auch schon wieder so tot, dass ich mir gedacht habe, ach, hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf. Und auf mich haben diese, vielleicht noch diese Weltkriegsszenarios noch ein gewisses, ja, so eine faszinierende Wirkung, weil es halt auch noch diesen historischen Aspekt noch mit reinbringt auch, ja.
Aber ist das nicht auch was den Horror noch mehr verstärkt, weil man ja weiß, was man hier gerade spielt, basiert auf realen Ereignissen? Ist das ein Aspekt für dich, der da mit reinspielt, wenn es darum geht, dass der Horror des Krieges erlebt wird?
Also ich weiß nicht, also ich glaube, ich hätte zum Beispiel, also mein Großvater hat ja durchaus auch, war ja auch im Zweiten Weltkrieg, und ich hätte dem, glaube ich, oder ich habe dem auch nie jetzt mal Medal of Honor oder sowas gezeigt damals auch, weil ich mir schon gedacht habe, das ist nichts für den, und der würde sicherlich auch nicht verstehen, warum ich sowas spiele jetzt auch. Naja, ich glaube, bei mir ist es eher so eine, also dieses Historische bringt so ein Faszinosum mit rein, macht's für mich jetzt aber dann nicht irgendwie erträglicher oder auf eine bestimmte Art und Weise schlimmer, so finde ich. Also ich finde, ich kann auch ein modernes Setting haben, wie jetzt in Modern Warfare. Da gibt's auch diverse Szenen auch in modernen Settings, die mich dann eher schon prellen auch. Das sind dann natürlich die typischen, wir müssen jetzt auch mal was Schockierendes in jedem Call of Duty Teil drin haben, Philosophien halt auch, ja.
Was tatsächlich für mich noch ein Punkt ist, der mich da auch so ein bisschen an Horrorspiele dann wieder erinnert, ist, dass ich mich in Battlefield 1 vor allem sehr mit meiner eigenen Spielfigur identifizieren kann, im Sinne von, ich habe das Gefühl, ich möchte, dass der oder sie überlebt. Das ist so was wir in unseren anderen Folgen auch immer wieder hatten. Je nachdem, wie stark man sich mit der eigenen Persönlichkeit, die man da spielt, identifiziert, desto mehr will man natürlich auch, dass man da heil durch so ein Level durchkommt. Und ungewöhnlicherweise, also normalerweise ist es ja nicht so, dass man in einem Multiplayer-Shooter jetzt die größte persönliche Bindung zu seinem Charakter entwickelt. Ich meine, normalerweise hat man da irgendeine 0815-Figur und mein Gott, in neueren Call of Duties hat man halt da irgendeinen Operator, aber du interessierst dich ja nicht für die. Die sind ja eigentlich nur so Skin-Pakete für besondere Fähigkeiten, für die sie stehen. Und so ist es ja eigentlich in Battlefield 1 auch, dass du da einen Soldaten hast, den du so marginal so ein bisschen individualisieren und anpassen kannst, aber auch gar nicht mal so sehr. Du kannst deine Waffen noch unterschiedlich anmalen und so ein Quatsch. Aber die Tatsache, dass du die eben die ganze Zeit immer wieder sprechen und schreien und atmen und stöhnen hörst, das baut für mich so eine persönliche Bindung zu dieser Spielfigur auf, dass ich mir eben denke, ich möchte wirklich jetzt nicht einfach sterben, so. Also das ist so eine ganz besondere Wirkung und die mir dann auch Angst macht beim Spielen. Und das ist so, das finde ich eine ganz faszinierende Wirkung, weil wir reden hier immer noch von einem Multiplayer-Spiel, in dem ja quasi nichts geskriptet ist und in dem nichts auf die maximale Wirkung hin optimiert wird, sondern da passiert erstmal alles Mögliche. Und trotzdem habe ich so dieses Gefühl, ich möchte nicht, dass meiner Spielfigur was passiert. Und das erinnert mich eben sehr an so ein Horrorspielgefühl.
Ja, aber das ist ja dann wirklich ein sehr reales Grauen, was einem da auch dann vor Augen geführt wird, auch so, ja.
Genau, genau. Also wir haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass Battlefield 1 der Horror des Krieges, der ja per se schon einfach eine Horrorerfahrung ist, vor allem besonders durch diesen starken Realismusgrad inszeniert wird und nah an uns heranrückt, wenn wir dann eben Szenen auf dem Schlachtfeld sehen, die uns wirklich in Erinnerung bleiben oder die uns irgendwie auf eine Art und Weise berühren. Übrigens, ich erinnere mich auch an eine Karte, in der man Deutsche schreien hört in einem Bunker, den man niemals öffnen kann. Der öffnet sich irgendwann später mal, da wurde dann so ein Easter Egg drin versteckt. Aber das finde ich halt auch krass, wenn du in einer Multiplayer-Map an einem Bunker vorbeiläufst und da einfach geskriptet dann Soldaten draus schreien hörst.
Ja, da gab es auch, angeblich waren das Zombies auch, die dahinter waren. Man hörte man auch so Kratzen an der Tür auch und ja.
Genau, aber das weißt du nicht und es klingt vor allem auch nicht nach Zombies, sondern es klingt vor allem erstmal nach Soldaten, die um ihr Leben schreien. Und das ist halt auch einfach so krass. Das ist auch wieder so ein Aspekt Horror des Krieges, der da einfach so mal im Vorbeigehen inszeniert wird, der mich wirklich, also fast schon irritiert hat, weil das wirklich schlimm war so. Aber genau, also der Realismusgrad ist dort bei diesem Spiel der ganz große Pfeiler, auf dem dieser Horror des Krieges steht. Und trotzdem gibt es eine Sache, die mir aufgefallen ist und die bestimmt auch vielen anderen Menschen aufgefallen ist, dass dort, wie in ganz vielen anderen Kriegsspielen auch, die Leichen nicht liegen bleiben. Das heißt, wenn du auf Leute schießt, dann bekommen die natürlich so eine Sterbeanimation, dann bleiben die auch kurz liegen, aber nach ein paar Sekunden verschwinden die wieder. Und ich habe letztens eine Kolumne geschrieben für Spieletipps, die kann man mal nachlesen. Da habe ich gefordert, dass Multiplayer-Kriegsspiele die Leichen liegen lassen sollen. Und jetzt geht's auch gar nicht um irgendwelche technischen Möglichkeiten und Schwierigkeiten, wie das die Rechenpower belasten würde. Das ist ein anderes Thema und das ist übrigens auch gar nicht mal so ein großes Problem, wie viele Menschen annehmen. Da spreche ich gerade mit ein paar Entwicklern darüber. Aber nur mal rein von der Darstellung her. Meine Forderung ist, dass solche Spiele diese Opfer darstellen sollten. Vor allem auch, um einfach diese Verantwortung vor diesem Kriegsschauplatz treu zu bleiben und eben auch zu zeigen, das sind die Folgen deiner Gewaltanwendung. Das passiert in so einem Krieg eben auch. Weil so ist es noch so ein großes Paradoxon, dass der Krieg extrem realistisch dargestellt wird, aber dann die Folgen des Krieges einfach so weggewischt werden. Das ist vor allem in so einem Spiel wie Battlefield, würde das halt extrem nochmal zu diesem Schauplatz beitragen, statt zu sagen, nein, das ist jetzt alles wieder weg und vergessen.
Aber ich meine, ist es nicht auch so, dass man auch dass die Körper auch nicht, zerstörbar sind. Das heißt, man sieht auch nicht, wie irgendwelche Gliedmaßen abgetrennt werden oder dergleichen. Das heißt, die Gegner bleiben schon als Körper an sich zusammen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Granate oder so hochgeht, dann fliegen halt nicht dann bestimmt dann fliegen nicht die Fetzen, sondern dann bleibt der Körper zusammen und fliegt einfach nur in die Ecke. Das ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt realistisch von der Darstellung, weil eigentlich müssten hier auch wirklich die Fetzen fliegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was aber interessant ist, im neuen Battlefield ist es ja so, das fand ich irgendwie deutlich perfider und das hat mich auch, das verstört mich heute noch eher. Es gibt so eine Sterbeanimation aus der Ego-Perspektive raus. Das heißt, du wirst angeschossen, du liegst am Boden und dann hast du ja noch die Gelegenheit, nach einem Medic zu rufen, also nach einem Sanitäter. Oder auch andere aus deinem Squad können dich wieder quasi ins Leben zurückbringen. Und du starrst dann so aus dieser Perspektive in den blauen Himmel und kannst das beschleunigen mit einer Taste oder halt verlangsamen diesen Prozess, um halt dann noch auf einen Medic zu warten. Und das fand ich irgendwie sehr befremdlich und verstörend, diese Perspektive des Sterbenden einzunehmen und so den Himmel anzustarren und dann einfach nur, wenn die Sterbeanimation ist, dann einfach, dass der Blick abgewandt wird, du schaust nicht mehr in den Himmel, sondern einfach nur noch auf den Boden und dann bist du halt tot. Und das fand ich, weil ich sowas auch in einem Shooter noch nicht gesehen hatte, das finde ich teilweise heute noch, wie ich so, da kriege ich manchmal eine Gänsehaut, wo ich denke so, das erinnert mich an so eine Sterbeszene aus Der schmale Grat, also so dieser blaue Himmel und dann sagt er noch irgendwas zu seinem Chef und dann stirbt er irgendwie. Und das finde ich immer so sehr befremdlich. Meistens wird man ja dann wiederbelebt, aber wenn es dann mal nicht klappt, dann ist es sehr befremdlich zu sehen, wie man dann so in den Himmel starrt und dann nur noch den Boden anschaut und stirbt.
Ja, und das finde ich, bringt uns an einen spannenden Punkt, wenn wir von diesem Horror des Krieges sprechen. Und zwar das, was du beschrieben hast, ist ja eigentlich eine total eindringliche, bedrückende Situation, wie du es ja beschrieben hast. Man liegt dann da, man ächzt und stöhnt und das Bild wird langsam schwarz und man versucht, man streckt ja sogar die Arme aus nach umstehenden Spielern.
Genau, du rufst auch nach Hilfe auch. Ja,
genau, ja. Was ja eigentlich super krass und eindringlich ist. Aber das hat kaum jemanden nachhaltig irritiert, als das angekündigt und gezeigt wurde. Im Gegensatz zu meiner Forderung in der Kolumne zu sagen, hey, lass die Leichen liegen, wo ich ganz viele Kommentare bekommen habe, das ist geschmacklos und das würde dann keinen Spaß mehr machen. Und ich glaube, der Grund liegt daran, dass das eine fest verbunden ist mit einer Spielmechanik, die wichtig ist und das andere keinen anderen Zweck hat, außer eigentlich was Ästhetisches, dass dort dann eben Leichen herumliegen. Und das finde ich sehr spannend, weil das viel über uns als Spieler verrät oder als das, was wir dann im Spiel hinnehmen und was nicht. Denn diese Wiederbelebe-Animation, die ist ja fest verbunden, also diese ist ja fest verbunden mit einem Sinn und Zweck. Und dadurch, glaube ich, wird der Blick von vielen Menschen verändert auf diesen Horror, als wenn es eine völlig optionale Sache wäre, wenn die Leichen liegen bleiben würden. Also das ist so, ich könnte mir vorstellen, wenn ich sagen würde, lass die Leichen liegen und nur dann geben sie Munition ab quasi, dass du über die Leichen drüber läufst und dann kannst du die Munition aufsammeln. Ich könnte mir vorstellen, dass dann plötzlich die Reaktion eine andere wäre, als wenn ich nur sagen würde, ich möchte, dass dieser Krieg auch darstellt, was ich mit den Menschen mache und deswegen sollen die liegen bleiben. Und das finde ich ganz spannend, dass sich diese Reaktion eben verändert, je nachdem, ob eine Spielmechanik damit verbunden ist oder nicht.
Ich glaube auch diese Sterbeanimation, wie du schon sagtest, hat keinen wirklich gestört. Was dann eher so Aufschreie waren, wie ich kann von jedem wiederbelebt werden. Man kann wiederbelebt werden, also diese Darstellung war gar kein Thema, sondern da war halt eher, wie du schon sagtest, das Game-Feature von, du kannst jetzt auch von Leuten, die aus deinem Squad sind und halt kein Medic sind, auch von denen wiederbelebt werden. Aber ja das ist, dann ist die Spielerschaft dann halt auch ein bisschen picky, ne? Dann nimmt man halt immer das, was einem halt dann auch am ehesten passt.
Ich würde sagen, wir haben am Ende noch eine Abschlussdiskussion, in der können wir das nochmal aufgreifen, aber um jetzt nochmal ein bisschen voranzukommen, wollen wir uns das zweite Spiel anschauen, das wir uns angesehen haben, denn das könnte anders nicht sein als das, was wir eben besprochen haben, während Battlefield 1 sehr auf diesem Realismus aufbaut und vor allem eben diesen Horror des Krieges deswegen so gut zeigen kann, weil es so realistisch ist. Das ist unser zweites Spiel aus dem Jahr 2009, ein Spiel, das einen ganz, ganz anderen Weg geht, um Krieg als Horror zu inszenieren. Und zwar ist es das Spiel Necrovision. Da gab es später auch einen zweiten Teil dazu. Und ein Spiel, das man, glaube ich, also irgendwie auch als Trash-Spiel bezeichnen könnte. Ich erkläre mal kurz, worum es geht. Es dreht sich wiederum um den Ersten Weltkrieg. Es beginnt beim Kampf um die Somme im Jahr 1916. Eine Schlacht, die übrigens auch einging in die Geschichte, manche wissen es vielleicht nicht, als The Great Fuck Up. Weil dieser Angriff der Briten auf eine deutsche Stellung so verheerend war und so schlimm war und alles basierte auf einer Fehleinschätzung eines britischen Generals, so zumindest sagen einige Historiker, dass eben dann dieser Nickname gewählt wurde, The Great Fuck Up. Und das Spiel beginnt eben dort und zeigt ganz am Anfang aus, also es ist auch ein Shooter, zeigt diesen Sturmangriff auf die deutsche Stellung, dann entbrennt ein ganz, ganz furchtbarer Kampf, also das gesamte Spiel ist in vielen Grautönen gehalten, ganz viel brennt, man sieht ganz viele zerstörte Palisaden, man sieht ständig Menschen sterben und dann entbrennt eben dieser Kampf um diese deutsche Stellung und dann kann man sich da mit Mühe und Not wegretten und wird von einem Kameraden gerettet in einen Bunker, mit dem man dann dort sitzt. Und dann redet man kurz über diese schrecklichen Gräuel, die man da gerade erlebt hat. Und bis dorthin ist es auch wirklich noch ein bemüht realistischer Horror-Kriegsspiel-Erfahrungsding. Also es ist wirklich schlimm, was man dort für Szenen bisher gesehen hat. Und plötzlich wird dieser andere Typ zum Zombie. Und ab da wird dieses Spiel ein komplett anderes Spiel, denn plötzlich kämpft man gegen deutsche Zombies, man kämpft gegen Drachen, gegen Trolle, gegen allerlei komische Monster, die nichts mehr mit dem Ersten Weltkrieg zu tun haben. Aber manchmal gibt es dann eben auch so Monster, die dann wieder so Reminiszenzen an das Setting sind. Also es gibt dann auch so Nazi-Generäle, so deutsche Generäle, die dann Stacheldraht aus den Gliedmaßen rauslaufen lassen und die dann einen nach einem greifen und versuchen anzugreifen, wo quasi der Krieg selbst zu einem Horrormonster wird. Und das ist so dieses Thema, was das Spiel dann in den folgenden Stunden eigentlich dominiert. Also so Trash-Horror, der eben aber doch diesen ganz schlimmen Szenen des Weltkrieges zeigt. Und das ist so eine Kombination, die ich ganz, ganz spannend finde. Also übersinnlicher Weltkriegshorror, von dem es ja heute also kein Spiel gibt, das das nochmal so umgesetzt hat.
Ja. Das es ist sehr, ich, es ist halt so richtig ja. Überstilisiert halt auch so, ne? Also du hast ja gesagt, am Anfang ist es wie ein Erster Weltkriegs-Shooter. Sehr überstilisiert, so sehr matte Farben, dann aber auch wieder so ganz viele so grelle Elemente auch. Und das Grauen, also der Horror kippt dann so auch in das Spiel wirklich rein und das wird ja dann, also es wird ja immer mehr so ein Abstieg in die Hölle. Also du hast dann wirklich ja dann so nur noch so brennende Hintergründe und wie du schon sagtest, du trittst dann gegen so Riesenmonster an und verschiedene Ausgeburten der Hölle, die einem da auch entgegentreten so. Und das Interessante ist, wie du schon sagtest, das Spiel verlässt weder den einen noch den anderen Pfad komplett. Das heißt, du hast immer wieder auch Momente, wo dann wird's einfach wieder, spielst du gegen normale menschliche Gegner und dann hast du aber wieder so das Grauen des Krieges vor dir, nämlich so Gasangriffe zum Beispiel, wenn alle wieder schreien oder nach ihren Masken greifen oder dann wirst du auch gefragt von Leuten, hast du noch eine Maske und so Dinge. Das macht das Spiel sehr gut. Also ich kann mich nur erinnern, ich habe damals 2009 noch bei André gearbeitet, bei Krawall, genau, und da kam das Spiel auch raus. Der hatte schon gesagt, ja, das sieht ein bisschen trashig aus, schau es dir mal an für einen Test. Und ich war dann auch positiv überrascht und ich habe dem Spiel, glaube ich, auch also durchaus auch eine ganz gute Wertung auch gegeben, weil ich fand, also ja, es ist trashig, aber es nimmt sein Thema durchaus ernst. Und diese Verquickung mit diesen Horrorelementen fand ich auch, ja, fand ich erfrischend. Also mir würde jetzt als Horrorspiel oder als ein Teil eines Spiels nur Darkness einfallen. Darkness, diese Comic-Versoftung, kann man sagen. Und da gab es auch so Flashback-Szenen, wo du in so eine, ich würde sagen, das ist so eine, die Höllenvariante des Ersten Weltkriegs. Und das hast du wie so eine Traumszene spielst du das innerhalb des Spiels. Das fand ich, das hat mich ein bisschen an Necrovision auch erinnert. Oder umgekehrt, ja.
Ich finde das halt so, wie du schon sagst, dieser komische Balanceakt, der macht das Spiel zu einer ganz komischen Erfahrung. Also es geht ja wortwörtlich immer um den Horror des Krieges. Im ersten Teil oder über lange Strecken immer wieder über den realen Krieg. Also das Spiel beginnt auch mit so einer Cutscene, in der dann nochmal ganz klar erklärt wird, so ganz trocken und schwerer Ton. Hier so Dezember 1916 und der große Krieg erreicht einen Höhepunkt und alle Soldaten sind erschöpft und können nicht mehr. Und dann kommt es auch nochmal zu so einer Schlacht und dann bist du in dieser Schlacht selber drin und da kämpfen dann wirklich Menschen um ihr Leben und du hörst um MG-Feuer und du siehst brennende Menschen, die irgendwie um ihr Leben ringen und das sind einfach Horrorbilder, wo du wirklich denkst, okay, krass, vielleicht hätte mich das 2009 noch ein bisschen mehr getroffen, wenn ich gedacht hätte, das ist so der grafische Peak, also das ist ja fotorealistisch quasi. Heute ist das, man sieht das so ein bisschen mit so einer Distanz, aber trotzdem sind die Bilder ja extrem eindringlich und dann auf dieser anderen Seite dieses Horrorspiel, das ja dann einfach dir Zombies entgegenwirft und diese komischen Monster, die den Krieg auch so ein bisschen als Metapher zeigen und das ist so ganz komischer Mix irgendwie und auch, also ich habe auch gelesen, ich konnte ihn selber nicht ausprobieren, weil der Multiplayer wenig überraschend nicht mehr existiert, aber es gibt einen Multiplayer-Modus im Nachfolgerspiel, The Lost Company, der heißt Nebelkammer und auf der Steam-Page heißt er sogar noch Gasangriff. Und in diesem Modus geht es darum, dass Spieler in einem, in Anführungszeichen, verseuchten Gebiet gegeneinander kämpfen und immer wieder rettende Atemschutzmasken aufsammeln müssen. Das heißt, die machen aus einem ganz schlimmen Höhepunkt des Krieges einen Multiplayer-Modus, den man durchaus auch irgendwie als geschmacklos bezeichnen könnte. wenn wir nochmal einen Schritt zurück machen zu dem Spiel selbst, also diese komische, eigenartige Mischung aus historischer Weltkrieg, der mit seinen Bildern schockt und gruselt und dann nochmal dieses Übersinnliche obendrauf legt, der dann mit klassischen Horrorfilm-Elementen oder Horrorspielelementen spielt, also Zombies, Monster, all dieses Gelöt, was wir auch in älteren Folgen schon besprochen haben. Dieser Mix, den finde ich ziemlich einzigartig und gleichzeitig gibt es da aber heute kaum noch Spiele, die diesen Mix aufgreifen und das irgendwie umsetzen. Hast du eine Erklärung dafür, Nils? Warum ist das so? Ich würde es mir ja wünschen, weil ich finde das irgendwie auf eine ganz besondere Art und Weise spannend, weil es eben den Krieg nicht so wörtlich nimmt, sondern noch so eine Ebene obendrauf packt, die dem Ganzen nochmal eine ganz neue Bedeutung gibt.
Also ist ja interessant, das scheint aber dem Medium Spiel eher eigen zu sein, dass es da nicht so viel gibt, weil jetzt, als du das erzähltest, ist mir eigentlich eingefallen, im Film gibt's das recht viel, auch gerade Horrorfilme, die so ein bisschen mit diesem Nazi-Schick, würde ich sagen, auch mal so kokettieren, also da wird mir zum Beispiel einfallen Dead Snow. Das heißt, also ich glaube, der Film hat eher auch immer schon eher Berührungspunkte da gefunden, nämlich diese Zombies in Topf zu schmeißen, Nazis und so weiter, dass da durchaus eher so auch mal Verquickungen stattgefunden haben. Bei Spielen, ich könnte mir gut vorstellen, ein Spiel ist auch erstmal ein bisschen teurer meistens in der Entwicklung, vor allen Dingen, wenn du jetzt so Double A oder so machen willst, das kostet auch einfach echt viel Geld und ich glaube, das hat auch Vermarktungsgründe. Ich glaube, du findest heute wahrscheinlich nicht mehr, gerade bei den Jüngeren, nicht mehr so viele Interessenten, die sagen so, oh ja, das interessiert mich total. Erster Weltkrieg mit Horror vermischt, so zum Beispiel. Bei Filmen ist es eher so ein bisschen durchaus auch trashig und mit Schmunzeln betrachtet, aber da gehört es schon ein bisschen eher zum guten Ton, dass man halt so Kriegselemente auch mal mit Horrorelementen verknüpft.
Ja, ich weiß nicht. Also wenn man mal überlegt, Call of Duty hat ja seit Jahren im Multiplayer-Modus einen Zombie-Modus, in dem man gegen Zombies, gegen deutsche Nazi-Zombies quasi kämpft. Und der ist ja auch recht erfolgreich. Also ich habe immer den Eindruck, das spielen relativ viele Leute und auch kompetitiv ist das ein ziemlicher Erfolg. Aber was ich meinte mit meiner Frage, war ja tatsächlich so ein Story-Shooter, der einen Weltkrieg aufgreift und mit so Horrorelementen anregt. Und davon sieht man ja wirklich gerade nichts. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass gerade wir noch in so einer Phase sind, in der die Technik so gut ist, in der man versucht, Krieg so realistisch wie nur irgendwie möglich darzustellen. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann jetzt zu so einer Trendwende kommen könnte, wenn man dieses Maximum an Realismus erreicht hat und vielleicht dann doch mal einen Diskussionspunkt aufwirft, wie realistisch dürfen wir denn jetzt Krieg eigentlich noch zeigen? Weil irgendwann ist es ja wirklich einfach Krieg. Und dass man dann sagt, okay, und jetzt machen wir was total Wildes und packen da einfach noch ein Monster rein. Und jetzt stell dir mal vor, ein Battlefield 1 in diesem Realismusgrad, das wir vorhin gesehen haben, mit einem Monster, das irgendwie auch stilisiert den Krieg zeigt, also meinetwegen so ein Stacheldrahtmonster oder so. Also ich stelle mir das schon krass vor. Also ich glaube, wir kommen dahin, dass das so eine Trendwende geben wird. Aber jetzt sind wir gerade noch in dieser Hyperrealismusphase, in der man versucht, mit der Technik so den möglichst realistischsten Krieg darzustellen und den möglichst glaubwürdigsten Krieg auch. Also auch wenn du so die Trailer dir so ansiehst, was beim letzten Battlefield passiert ist, bei Battlefield 5, wurden ja extra Schauplätze gewählt, die nicht so bekannt sind und angereichert mit so einer dicken Portion Glaubwürdigkeit. Da hat man dann so erzählt, ja, das sind so die Schicksale von einzelnen historischen Persönlichkeiten und das ist so der Weg, um die Leute zu diesem Spiel zu bringen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da mal zu einer Trendwende in den nächsten Jahren kommt. Also ich würde es mir wünschen, denn da steckt eben so viel drin. Also so dieses, man inszeniert den Horror des Krieges eben als tatsächlich als ein Horrorspiel und man macht den Krieg zu einem Horrormonster. Ich finde, das ist so, da steckt ganz viel drin, was ich spannend finde.
Bleibt natürlich immer noch dann auch die Herausforderung, dass es dann, genauso wie jetzt das heute besprochene Battlefield oder auch Necrovision, dass es einen immer noch unterhält, dass es dann immer noch Spaß macht. Das können dann das kann natürlich durch die Horrorelemente sein, wie jetzt auch beim erwähnten Necrovision oder halt durch den schmalen Grat, auf dem man halt wandern muss zwischen Realismus und halt auch noch einem Spielerlebnis, was einem noch Spaß macht auch. Aber es ist sowieso so ein Thema. Inwiefern kann man gerade bei einem Kriegsspiel davon sprechen, das macht mir Spaß, ne? Oder kann man sowas überhaupt ethisch vertreten, so eine Aussage?
Ja, vor allem, wenn man dann unser Thema mal ganz genau anguckt, Horror des Krieges, es geht ja nicht nur um Kriegsspiele generell, ob ich jetzt in Jeep reinsteige und durch Schützengräbe fahre, sondern es geht ja tatsächlich dediziert um die Horror des Krieges, also um diese kleinen Momente während eines kriegerischen Konfliktes, die so verstörend und einprägsam sind, dass sie einem ins Gedächtnis bleiben und auf dem ja zum Beispiel Battlefield 1 mit diesem hohen Realismusgrad ja quasi ein Verkaufsargument aufbaut, da kann man dann tatsächlich mal die Frage aufwerfen, die du ja eben angesprochen hast, ist das denn eigentlich cool so? Also ist das eine Richtung, die kritisierenswert ist, wenn man sagt, ein Spiel schlägt Geld daraus, die Horror des Krieges so realistisch wie nur irgendwie möglich darzustellen. Und das ist eine schwierige Frage, denn unabhängig von der Motivation der Entwickler hat es ja eine Wirkung, die zumindest in Teilen durchaus was Gutes hat. Denn wie gesagt, wenn ich nur hart von mir ausgehe, Battlefield 1 hat mir nochmal einen ganz neuen Blick auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs geschenkt, muss ich so sagen. Mhm. Und ein ganz neues Verständnis für diesen Horror, der in diesen Schützengräben passiert ist, eben weil es so realistisch ist. Und diese Darstellung kann mir auch keinen Film geben, auch kein Geschichtsbuch, sondern das war dieses Spiel. Und ich weiß auch von Kollegen, die dieses Spiel tatsächlich auch im Geschichtsunterricht zeigen, wenn auch nur in Trailern oder manchmal auch in vorgespielten Sequenzen, um den Schülern und Schülerinnen im Geschichtsunterricht einen Geschmack davon zu geben, wie man sich diese Schlachtfelder vorstellen müsste. Natürlich auch mit so einer medienkritischen Linse, denn das ist immer noch nur ein Spiel, es ist immer noch stilisiert und verkürzt, aber es gibt einem eine Vorstellung davon. Und das ist, finde ich, ein Wert, der in diesen Spielen dann innewohnt.
Ja, definitiv. Ich meine, ich finde immer diese Begrifflichkeiten, auch so der Begriff des Antikriegsfilms, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass das, hatte ich ja auch schon am Anfang gesagt, ich halte das für einen universellen Bestandteil des Menschen auch oder auch der menschlichen Gesellschaft halt. Das ist halt was man nicht wegdiskutieren kann und was ist, ein Film oder ein Spiel wird auch nie dazu führen, dass man dann sagt, okay, oh, jetzt werde ich dann doch nicht irgendwie den Konflikt suchen oder ich werde den Konflikt meiden, weil ich habe das und das ja in dem und dem Spiel erlebt und habe gesehen, wie schlimm das ist. Und ich finde es auch schwer für ein Spiel, so die ganze Zeit so den Zeigefinger hochzuhalten und zu sagen, Krieg ist schlimm. Weil natürlich, sobald ich mich dieses Sujets bediene, nämlich ein Kriegsszenario oder wie auch immer, bediene ich mich auch dieser Wirkkraft, die diese Kriegsbilder halt auch auslösen. Und da schließt sich dann auch wieder ein bisschen der Kreis zu dieser eingangs erwähnten Faszination auch für den Krieg irgendwo. Aber ich würde dir dennoch dann auch recht geben, weil ich finde schon, dass halt Filme, wie zum Beispiel den erwähnten Komm und Sieh, die können einen sehr so stark beeinflussen und auch Spielmomente, glaube ich auch, dass man schon über den Krieg an sich anders denkt und dass das auch zu einer Reflexion führen kann und dass man versucht, natürlich auch den Krieg zu vermeiden irgendwo auch. Aber ich glaube nicht, dass dass ein Film oder ein Spiel dazu bringen kann oder direkt zu einem Anti-Kriegsfilm oder einem Anti-Spiel werden kann.
Ja, da steckt jetzt viel drin. Also um vielleicht einen Aspekt rauszugreifen, ich finde man kann sich ja gut vorstellen, dass Menschen sagen, hey, das ist so realistisch, das fühlt sich einfach nicht richtig an und man sollte sowas nicht nachspielen können. Aber ich erinnere mich an zum Beispiel das Opening von der Solo-Kampagne von Battlefield 1, in der man da auf irgendeinem französischen Schlachtfeld kämpft und jedes Mal, wenn man stirbt, dann wechselt die Kamera zu einem anderen Soldaten quasi lückenlos und das hat eine ganz besondere Wirkung, die ich auch so vorher im Spiel nicht gesehen habe und auch nicht gefühlt habe. Man merkt einfach, wie sinnlos das alles ist. Also da findet gerade ein deutscher Angriff statt, auch mit Panzern und allem und man kämpft da wirklich um sein Leben und man stirbt immer wieder, aber der Kampf geht einfach mal weiter und man rutscht in den nächsten Soldaten rein und weiß eigentlich schon, okay, der wird auch gleich sterben. Und die werden auch so eingeführt, immer mit so kurzen Momenten, in denen sie nach einer Schrotflinte greifen oder in der sie verzweifelt nachladen. Das heißt, so ganz kurze Momente der Charakterisierung, wo du ganz kurz in diesem Überlebenskampf ankommst, dich dieser Person quasi vorgestellt wirst und dann stirbt sie aber auch schon. Und das ist so eine Spielsequenz, die ganz, ganz realistisch den Krieg zeigt, den Horror des Krieges und trotzdem eine Wirkung hat, die ich als eine, also fast schon pädagogisch wertvolle empfinde, weil mir vor Augen führt, wie furchtbar das eigentlich ist. Und ich meine, jeder von uns weiß, dass Krieg furchtbar ist, aber so ein Spiel eicht einen dann nochmal ganz neu, weil ich meine, wie viele Call of Duties habe ich in meinem Leben schon gespielt und wie egal ist es mir mittlerweile, irgendwie in der Normandie herumzueiern und da irgendwie welche deutschen Bunker zu stürmen, weil das mittlerweile schon so ein Klischee ist und so ein Trope, dass ich schon gar nichts mehr Besonderes mir dabei denke, aber es gibt dann immer noch diese Kniffe, die Möglichkeit haben, meinen Blick auf den Krieg zu einem ganz anderen zu machen und da, finde ich, liegt eben, wie gesagt, so ein ganz großer Wert darin, wenn Spiele den Horror des Krieges abbilden, auch auf so eine realistische Art und Weise.
Ich verstehe, wo du herkommst quasi. Ich finde aber auch, dass zum Beispiel so Momente können halt auch schnell verpuffen. Also viele der Zuhörer werden sicher auch schon Spec Ops mal gespielt haben und da gibt es auch so Momente, wo dir das Spiel wirklich auch das Grauen des Krieges vor Augen führt. Und ich finde aber, dass dann so Momente verpuffen dann auch wieder, sobald du dann in den nächsten Missionsabschnitt gehst und da halt erstmal wieder vier Arenen mit irgendwelchen Gegnerwellen, du dich einfach nur normal durchballerst, bis dann wieder der nächste Moment kommt. Und das ist halt die Herausforderung, die ich auch für Spiele sehe, einfach im Allgemeinen, dass man sich darum bemühen muss, einmal einerseits, dass der Spieler bei der Stange bleibt durch die Spielelemente, durch die Gameplay-Elemente, dass er unterhalten wird und andererseits, dass man ihm ja auch an die Hand nehmen kann und ihm auch Dinge aufzeigen kann, nämlich das Grauen des Krieges und so weiter. Aber ich erlebe das auch manchmal, oder bei Spec Ops speziell war es so, dass du hast diese interessanten Ideen, aber die können halt auch dann schnell wieder verpuffen, nämlich weil es dann wird es wieder zum gängigen Third-Person-Shooter einfach.
Genau, und das finde ich auch super spannend und auch gleichzeitig voll bedenklich, dass der Horror des Krieges sich abnutzt in den meisten Fällen. Es gibt Ausnahmen, wie gesagt, Battlefield 1 finde ich immer noch unangenehm zu spielen, aber selbst da, man gewöhnt sich dran und das finde ich ist was ganz Besonderes. Also ich meine, es ist ja klar, dass man sich daran gewöhnt. Es gibt da, oh Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich mal den römischen Philosophen Seneca in einer Pod-Folge zitiere, aber es passt gerade sehr gut. Und zwar hat der gesagt, ständige Gefahr führt dazu, diese zu verachten. Ich glaube, es war er, der es gesagt hat. Und das ist genau das. Du gewöhnst dich an die Situation und dann verliert das seine Wirkung. Ich glaube nicht, dass es nochmal in den nächsten 10 Jahren zu einer Diskussion kommen wird, wenn in einem Weltkriegsspiel ein Gasangriff gezeigt wird. Diese Chance hatten wir nur einmal, als Battlefield 1 angekündigt wurde und dann tatsächlich ja auch ein paar Kolumnen erschienen sind. Aber jetzt ist das Standard. Jetzt hat sich daran wieder jeder gewöhnt. Jetzt dauert es wieder 5 bis 10 Jahre, bis das wieder vergessen wird. Und dann ist man neu sensibilisiert. Aber jetzt für den Moment auch ein fotorealistisches Verdun zu stürmen und da zu kämpfen, das ist vorbei, das ist durch. Das ist jetzt alles passiert und Leute, die das spielen, haben sich daran gewöhnt. Und das ist immer so ein bisschen das tricky Ding, finde ich, daran. Auch als Journalist jetzt mal besonders, wenn solche Szenarien vorgestellt werden und du dann merkst, du hast jetzt die Chance, über dieses Thema zu sprechen, weil jetzt gerade sind die Menschen alle sensibilisiert und machen sich darüber Gedanken, aber nur ein halbes Jahr später ist die Schlacht um den Reichstag quasi eine völlig normale Multiplayer-Map, wo sich kein Mensch mehr Gedanken macht, die das schon eine Weile spielen. Und das ist so ein bisschen diese tricky Sache dabei, weil ich zum einen ja eben sage, sehr moderne Spiele, die den Horror des Krieges darstellen, sind was Wertvolles, weil sie eben auf mehreren Ebenen uns was geben können, aber gleichzeitig sorgen sie auch dafür, dass wir uns daran gewöhnen und wenn sie dann nicht rechtzeitig ihre Wirkung entfaltet haben, dann ist das quasi eine vergebene Chance und das ist dann so ein bisschen, das ist schwierig.
Ja, ich meine, das kann ja im Film genauso passieren, ne? Also ich kann den Krieg auch einfach nur als ein Actionstreifen inszenieren, in dem sich halt eine Actionszene an die andere anreiht oder ich kann natürlich auch die düsteren oder die dunklen Aspekte des Krieges zeigen und trotzdem auch immer wieder so andere Genres streifen und auch mal ein bisschen auch mal durchaus unterhalten oder sogar mal komödiantisch sein oder wie zum Beispiel im Falle von Enemy at the Gates durchaus auch mal so Love Story oder so Melodramen-Elemente auch drin haben. Auch. Also ja, ich bin mal gespannt. Vor allen Dingen, ich meine, wir haben ja jetzt diese zwei großen Weltkriege gehabt. Das ist durchaus auch also in Form von Spielen kann man schon sagen, das ist relativ ausgelutscht auch. Aber was da an narrativen Möglichkeiten noch vorhanden ist und auch noch an Möglichkeiten, zum Beispiel auch mit VR, finde ich auch sehr interessant. Also ich glaube, wenn man jetzt sich Battlefield 1, ich glaube, es gibt nicht die Möglichkeit, das mit VR zu spielen, aber stell dir das mal vor. Ich glaube, da würde man, oder wenn man dann einem Schüler dann einfach mal die VR-Brille aufsetzt und sagt, jetzt lauf doch mal über die Schlachtfelder von Verdun, das hat ja dann nochmal eine ganz andere Wirkung auch.
Genau, und das ist vielleicht ein spannender Diskussionspunkt, den wir mal ins Forum dann weiterleiten können. Findet man das cool? Findet ihr das da draußen spannend und eine interessante Herangehensweise an dieses Medium zu sagen, super realistische Kriegsspiele, die den Horror des Krieges zeigen, als VR-Erfahrung zugänglich zu machen? Überschreitet man da dann tatsächlich irgendwann eine ethische Grenze? Oder ist es nur eine weitere Möglichkeit, sich diesem Konflikt anzunähern, wenn man schon keine Zeitzeugen mehr hat und wenn man nicht mehr die Möglichkeit hat, das quasi mitzuerleben? Das ist, glaube ich, so eine Frage, die ganz spannend ist und die ich zur Diskussion mal stellen würde. Und damit würde ich auch sagen, machen wir mal den Kasten zu auf dieser Folge, über die, wo wir jetzt relativ lange und viel über den Horror des Krieges gesprochen haben, eben gezeigt am Beispiel von Battlefield 1 und Necrovision. Oder möchtest du noch ganz dringend was hinzufügen, Nils?
Nö, eigentlich nicht. Mir fällt nur noch das Fallout-Zitat, War is always the same. Ist doch so, oder?
Ja, sehr gut. So, dann würde ich sagen, wir schließen dieses Thema ab. Vielen Dank, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses spannende Thema zu sprechen. Ein offenes Thema, über das man noch viel weiter sprechen kann. Wie gesagt, vielleicht dann im Forum können wir uns darüber austauschen und wir lesen auch alles, was ihr dazu schreibt und haken uns in die Diskussion ein, wenn wir gefragt werden. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns bei der nächsten Gänsehaut-Ausgabe, in der wir dann vielleicht wieder mal ein klassischeres Horror-Genre uns ansehen. Mal schauen. Und wir sagen Tschüss und vielen Dank und bis bald.
Tschüss, bis demnächst.